Wort Gottes aus dem Alten Testament ansehen, und zwar Ruth Kapitel 1, und zwar die ersten 6 Verse. Als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und sein Weib und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seines Weibes Noomi, und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon. Ephratiter von Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gefilde Moabs und blieben daselbst. Und Elimelech, der Mann Noomis, starb, und sie blieb mit ihren beiden Söhnen ihm übrig. Und sie nahmen sich moabitische Weiber, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten daselbst bei 10 Jahren. Da starben auch die beiden Machlon und Kiljon, und das Weib blieb allein übrig von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gefilden Moabs zurück. Denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, dass Jahwe sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Soweit das Wort Gottes. Hier in dem verlesenen Abschnitt wird uns mitgeteilt, dass in Israel eine Hungersnot ausgebrochen war. Hungersnot hat also direkte Beziehung zum Brot. In der Hungersnot wird Brot teuer, oder wir könnten auch sagen knapp. Das irdische Brot ist also ein Sinnbild vom himmlischen Brot des Lebens. Wenn wir hier in Israel dieses Volk, das Gott diente, materiell, nämlich dem Leibe des Fleisches nachsehen, dann hat das eine Bedeutung für uns auf das Geistliche. Deshalb diese Hungersnot mit dem fehlenden Brot, wie wir in Vers 6 lasen, dass Gott sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Am Ende von Vers 6. Dargestellt finden wir das nun im Brot des Lebens, in Jesus. Nun, Hungersnot, wir hören die Berichte von den Missionsgebieten, denken wir heute an Bangladesch in Sonderheit, nicht nur das allein, aber Bangladesch, ein hinterindisches Gebiet einstmals, das sich selbstständig gemacht hat. Es wird das Armenhaus der Welt genannt, da verhungern täglich eine ganze Anzahl Menschen. Darum verursacht Hungersnot Schmerzen. Ganz klar. Das fehlende materielle Brot schmerzt den Leib. Und das fehlende geistliche Brot die Seele. Das sind die Probleme, mit denen wir hier im verlesenen Abschnitt bei Ruth zu tun haben. Eine Mutter bat in einer Zeitschrift um Rat für ihren Sohn. Da ist eine Spalte, da steht drin ärztlicher Ratgeber. Eine Mutter schreibt und bittet um Auskunft vom ärztlichen Ratgeber hinsichtlich ihres Sohnes, der nicht essen wollte, wie er sollte. Wir sehen, welch eine Problematik in einer Zeit, in der genug Brot vorhanden ist. Alles Mögliche setzte die Mutter ihrem Söhnchen vor. Aber das Söhnchen will nicht essen. Der ärztliche Ratgeber antwortet ganz schlicht und einfach. Wir sehen, welch eine tiefe Bedeutung darin liegt. Der Arzt schrieb, lassen Sie Ihren Sohn eine Zeit lang hungern. Danach wird er von selbst nach Speise begehren. Das war ein Satz, den hat er zurückgeschrieben. Dieser Rat des Arztes ist sehr einfach, aber auch verständlich. Viele besorgte Mütter kommen heute nie auf solch einen Gedanken. Einige möchten ihr Kind am liebsten nudeln, wie man das früher mit der Weihnachtsgans angestellt hat. Gibt man einem solchen Kinde auch noch appetitanregende Mittel, dann ist das Kind noch weniger. Ganz klar. Und wir schließen uns letztlich der Leitung des Arztes an und sagen, lass sie eine Zeit lang hungern, dann werden sie von selbst Speise begehren. Aber die meisten Mütter fürchten, dass ihr Kind sterben könnte. Aber meistens ist der Magen des Kindes überreizt und verlangt geradezu nach einer Pause. Oft haben wir es beobachtet, dass Gott in seiner Kinderstube ähnliche Wege einschlägt. Wir werden es gleich sehen, dann kommen wir noch hin. Wie viele der Kinder Gottes haben heute keinen rechten Appetit nach der geistlichen Speise seines Wortes? An Vorträgen und Gemeinden wird dann, wenn kein Hunger mehr da ist, herumkritisiert. Ich weiß, zurückdenkend von meiner Kindheit, ich wollte keinen Reis essen, ich sag's gleich, wie es ist. Und dann habe ich immer gesagt, der schmeckt heute ganz schlecht, der ist überhaupt nicht richtig zubereitet. Nur um nicht essen zu müssen. Dann wird genörgelt über die Geschmacksrichtung und über die Kochzeit. nur, dass man es nicht nehmen braucht. Der Besuch zu den Bibelstunden wird dann solchen zur Last, sodass sie lieber gar nicht gehen, damit sie nicht gequält werden beim Essen, weil sie keinen Hunger haben. Und Gott, er macht oft kurzen Prozess. Es ist erstaunlich, in welch einer Präzision Gott oft in solche Situationen hineingreift. Gott verschreibt eine Hungerkur. Aber das bringt Probleme. In unserem Abschnitt hatte Gott Israel eine Hungerkur verschrieben. Heute wollen alle Leute in Deutschland abmahnen. Selbst Zeitschriften bringen ganze Seiten darüber, wie viel Zitronen und hart gekochte Eier man so verschlingen muss. Sei es, dass Gott sein Kind auf das Krankenlager legt. Das ist eine Maßnahme. Gottes Wege und Führungen sind anders als die der Menschen. Er legt Stückum einen aufs Krankenlager. Aber wenn Gott solches tut, ist es wohl vorbedacht, mit dem Ziel, einen solchen wieder zurechtzubringen. Oder, dass er einen Gläubigen, der da übersättigt ist und keinen Hunger mehr nach Gottes Wort verspürt, in die Einsamkeit schickt. Wir lesen auch eine dritte Möglichkeit im Neuen Testament, dass Gott Führungen schenkt, die wir überhaupt nicht wollen. Und zwar lesen wir das in Offenbarung 2, Vers 13, dass Gott Gläubige dorthin schickt, wo der Thron Satans ist. Dann ist was los. Das kann ich schon sagen. Aber den Hungerort, wohin der Herr den Einzelnen verweist, ob es das Krankenlager ist, ob es die Einsamkeit ist oder der Thron Satans, mitten im finsteren Umgebungsbereich. Den Ort bestimmt der Herr. Und nicht nur den Ort, sondern auch wie lange einem jeden die Kur vorgeschrieben wird. Das finden wir auch schon bei der BVA. Derjenige, der zur Kur kommt, der kann sich nicht aussuchen, ob er 14 Tage oder 6 Wochen hin will. Das macht der Kurarzt, der bestimmt. Und niemals der Patient selbst. So ist es auch bei Gott. Gott selbst bestimmt, wie lange der Einzelne aufs Krankenlager zu gehen hat. Gott selbst bestimmt, wie lange die Einsamkeit anzuhalten hat. Dabei brauchen wir gar keine Sorgen zu haben. Der Prediger bestätigt von vornherein, alles hat seine Zeit. Und dann wird so vieles aufgezählt. Essen hat seine Zeit und Nicht-Essen hat seine Zeit. Das steht wirklich geschrieben. Wir sehen einfach, dass alles in der Hand eines mächtigen Gottes liegt, aber es kommt darauf an, ob wir diesem lebendigen Gott uns auch würdig erweisen, in den Dingen, die der Herr uns geschenkt hat. Den Ort und die Zeit bestimmt Gott, der Herr, denn bald stellt sich infolge der neuen Umstände, die Gott herbeigeführt hat, auch wieder Appetit ein. Das heißt also, Gott benutzt die Umstände von Krankheit, von Einsamkeit und Problematik dafür, dass wir wieder hungrig werden nach seinem Wort. An und für sich ist das ein ganz beschämender Artikel, dass wir durch Gott nicht anders gezogen und geführt werden können, als dass der Herr es solche Mittel mit uns, von denen ein jeder von uns sagt, dass wir fünf Sinne haben, so ziehen muss. Die Umstände sind also jene, dass solchen alle Brücken zur Selbsthilfe entzogen werden. Einer, der von Gott aufs Krankenlager gelegt wird, der kann nicht zur Selbsthilfe greifen und sagen, ich mache mich heute Abend wieder gesund, dann bin ich morgen wieder fit. So weit geht es nicht. Einem, der durch Gott in die Einsamkeit geführt ist, ist auf den Herrn geworden. Er erkennt in dieser Situation nunmehr den Wert des Brotes, sein Wort. Man schätzt die Bibel, Gottes Wort, wieder ganz neu ein. Dann kann man eine Bibelstunde mit einem begegneten Lichtengel wertschätzen. Manche Gläubige lernen eben erst aus dem Krankenlager. Es ist ein bedauerlicher Fakt, aber es ist so. Sie lernen erst aus dem Krankenlager diesen Hunger, von dem Gottes Wort hier in Vers 6 von Ruth Kapitel 1 erzählt. Wir sehen, wie Gott andererseits auch wieder selbst das Krankenlager zum Segen benutzen kann, dass Gott alle Dinge zum Besten mitwirken lassen kann. Und dann führt Gott die Nächsten in die Einsamkeit. Manchmal ist es so, dass ihnen alle ihre Angehörigen genommen werden. Auch solche, von denen sie wussten, sie waren ihre Stützen. Und dann stehen sie ganz allein. Dieses Alleinsein will Gott dafür benutzen, damit sie Gemeinschaft haben möchten mit dem, der uns die Gemeinschaft gebracht hat. Das ist Jesus. Was nützt es, wenn wir hier in dieser Erde ohne Krankheit darüber weggelaufen wären? Und wären am Ende doch in der ewigen Verdammnis. Was wäre es, wenn wir hier auf dieser Erde nicht jahrelang die Einsamkeit kennengelernt hätten, wenn wir dann in der ewigen Verdammnis zubringen müssten? Und alles das wirkt Gott und lässt Gott zu, damit sie Gott suchen sollen. Warum denn nur? Nun, weil wir aus Liebe Gottes nicht so in der Ewigkeit ankommen sollen, wie wir gerade sind. Gott will uns durch diese Dinge zubereiten, um ihm, den Herrn des Lebens, zu begegnen. Wieder andere geraten in schreckliche und tiefe Versuchungen, Aber all das lässt der Herr zu, dass wir und damit wir in seine liebende Gegenwart gelangen, ja noch mehr, dass er uns darin geradezu segnet, ja noch mehr, dass er uns dann in diesem Zustand benutzt, um uns zu gebrauchen zum Segen für andere. Woher aber kommt die Übersättigung so mancher Gotteskinder? Das ist eine echte Frage. Wir wollen sie auch beantworten. Wir wollen die Frage nicht nur in den Raum stellen, sondern wir wollen uns bemühen, sie auch zu beantworten. Und zwar einfach daher, dass sie die Kräfte, welche sie durch die Speise des Wortes empfingen, nicht in die Arbeit umsetzen. Genau dieser Punkt führt zu einer Übersättigung. Ich darf mich noch erinnern, vielleicht auch die älteren Geschwister hier in unserer Mitte, dass wir vor dem Krieg nicht so technisiert waren, wie das heute ist. Heute braucht sich ja niemand mehr anzustrengen. Heute möchten am liebsten die Leute nur noch zu Hause bleiben und dafür das Zehnfache an Gehalt beziehen. Aber wenn ich zurückdenke, vor dem Krieg, da hatten wir Leute, die nannten sich Ziegelträger. Steinträger auf dem Bau. Die Steine mussten mittels langer angelegter Leitern hochgetragen werden, von morgens um 6 bis abends um 6. Und diese Leute liefen im Akkord. Dieses Ding war 2,80 Zentner schwer. Denn wenn einer mit 2,40 Zentner lief, der hatte am Tag nichts verdient gegenüber denen, die nicht Akkord machten. Also mussten sie 2,80 Zentner tragen. Die hätten sie nicht vom Boden hochgebracht, da war eigens ein Tisch, da stellte man dieses Gerät drauf und andere stapelten die Steine auf und die liefen dann nur auf und ab. Und das war eine ganz harte und schwere Arbeit. Denen brauchte man keinerlei appetitwirkende Mittel einzuflößen, weil der Körper das Verlangen hatte, nach Brot, nach Speise. Warum hatte denn der Körper dieses Verlangen? Weil eine Arbeit verrichtet wurde. Man brauchte sich nicht zu bemühen, um ihnen Nahrung aufnehmen zu lassen. Diese Leute entwickelten geradezu einen Hunger, dass man nur beim Zuschauen Angst bekam. Warum nur? Weil sie in der Arbeit waren, die jenes Brot, jene Speise bedingten. Sie leisteten schwere Arbeit, darum brauchten sie viel feste Speise. Und was ist es, wenn wir heute viel feste Speise zu uns nehmen und arbeiten nicht? Dann sind wir übersättigt, dann knottern wir über jede Sache, auch über die Gesichter der anderen. Manche bringen es so weit, dass sie sich dass sie sogar von der Fliege an der Wand geärgert werden. Es gibt sogar Spitzen, die ärgern sich über sich selbst. Wir alle können nur geistlich gedeihen, wenn wir im Reiche Gottes mitarbeiten. Jesus, der Herr, hat im Neuen Testament festgelegt, durch den Apostel Paulus, dass wir alle Mitarbeiter Gottes sein sollen. Auch wegen der geistlichen Verdauung. Denn nur dort, wo die Verdauung funktioniert, dort kann auch Lohn und Verherrlichung Gottes sein. Wie oft sagen die Ärzte darum heute den lieben Patienten, denn der Patient mit seinem Krankenschein ist inzwischen ein kleiner König geworden, sie brauchen mehr Bewegung, dem Kreislauf wegen. Verstehen wir, er sagt nicht, sie müssen mehr essen, weil eine Übersättigung des Körpers da ist, ohne die rechte Arbeit zu besitzen. Deshalb sagt er, sie brauchen mehr Bewegung. Der Kreislauf macht sonst nicht mit. Leiden wir auch an Lauheit zum Wort? Ist es so, dass es dann, wenn es Mittwochabend ist, wir es nicht mehr aushalten, endlich in die Stunde zu kommen? Zieht es mich zum Gebet? Wenn nicht, ist eine akute Kreislaufgeschichte nicht nur im Anzug, sondern sie ist ausgebrochen. Das sind die Alarmzeichen geistlicher Krankheiten. Warum gehen wir nicht zu einem medizinischen Arzt bei geistlichen Krankheiten, sondern zu dem Arzt der Seelen, wie wir das in Matthäus 9, Vers 12 lesen? Dieser Arzt, Jesus, redet zu uns durch sein Wort, nicht durch kassenärztliche Bescheinigung, sondern durch sein Wort. Und da gibt Gott ganz genaue Weisungen, damit der Kreislauf funktioniert, und zwar der geistliche Kreislauf. Und das lesen wir in Sprüche 6, Vers 6. Da steht ein wunderbarer Vers, wir sollten den alle auf Papier aufschreiben und im Wohnzimmer aufhängen. Das ist antibakteriell, Förderung des Kreislaufs, geistlicher Art, Sprüche 6, Vers 6. Und entdecken wir, dass unser Magen, unser geistlicher Magen überladen ist, dann sollen wir aber freiwillig die Hand an die Reichsgottesarbeit anlegen und uns nicht zwingen lassen. Darum sucht Jesus Freiwillige. Eines sage ich, das ist Gottes letzte Maßnahme, wenn er dich zwingt. Wer nicht freiwillig kommt und dennoch von Jesus geliebt werden möchte, den zwingt dann der Herr. Wohin, haben wir heute gehört? Entweder ins Krankenlager oder in die Einsamkeit oder in böse Anfechtung. Wollen wir ein Zeugnis sein? Das ist die Frage, wollen wir denn das überhaupt? Wollen wir Jünger und Jüngerinnen Jesu sein, an denen der Herr Freude haben kann? Die Bibel zu lesen, kann man daran Freude haben? Ich darf dir ganz offen sagen, dass ich nicht auf dieser Erde kenne, was mir so viel Freude macht als Gottes Wort. Das kommt aber nicht von mir, das hat der Herr mir gegeben. Und weil geschrieben steht, dass Gott reich ist für alle, kann es jeder haben. Darum ist jeder, der es nicht hat, einer, der zur Ameise muss. Um dort zu lernen, dort fängt es an, nirgends anders. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir das so recht tun, Zeugnis geben, Freude zu haben am Bibellesen, Freude zu haben am Gebet, die Gemeinschaft zu pflegen, keine Stunde auszulassen, den Herrn zu bitten, dass er noch mehr Verlangen gebe, auch in die Gebetsstunde zu kommen. Wie leicht kann uns bei Unwilligkeit auch eine Hungerkur beschreiben. Israel hatte nichts geschuldet. Paulus bei der Einpropfungsgeschichte im Römerbrief sagt, wird er euch etwa schonen? Nun zurück zu Rut 1, damit wir diese 6 Verse mit dem Brot richtig verstehen. In Rut 1, da finden wir nun eine Hungersnot. Da war kein Brot mehr da. Das muss eine bittere Sache gewesen sein. Ich mag mich noch erinnern, wie es 1946, 1947 aussah. Das war gar nicht so einfach. Da war Brot. Da war kein Brot da, obgleich man hier in Rut Kapitel 1, obgleich man danach frug. Die wollten essen und hatten keinen. Heute ist es umgekehrt. Heute ist es da und man will. Hier war keins mehr da und sie wollten. Und darum, weil sie wollten, kamen sie auf eine Idee. Gott aber hatte eine Hungerkur dem Volke Israel verschrieben. Und darum war kein Brot mehr da. Elimelech, ein Israelit mit seiner Familie, erkundigte sich, wo es Brot gibt. Aber er erkundigte sich nicht bei Gott, sondern bei den Feinden Israels, den Moabitern. Was sollen wir tun, wenn Hungersnot ist? Sollen wir den Teufel fragen? Das ist ja unser Feind. Jawohl, wer Gott nicht fragt, erkundigt sich beim Feind. Und weil sich der Elimelech sein Feind erkundigte, sehen wir ihn kurz darauf unterwegs. Mit Sack und Sack unterwegs das verheißene Land verlassen, um in ein nicht verheißenes Land zu gehen. Elimelech frug Gott nicht, er ging, sondern zog in Feindesland. So wollte Elimelech das Problem der Hungersnot bewältigen. Wir wollen lernen, wie es zu machen ist. Und diese Bewältigung war ein eigener Weg, den Elimelech ging. Schon darum, dass er nicht Gott frug, war Gott nicht mit ihm. Verstehen wir jetzt, wie wir aus einer geistlichen Hungersnot herauskommen, wir müssen uns zu Gott wenden. Wer keine Freude am Bibellesen hat, muss Gott fragen. Und Gott hat uns in seinem Wort auch das Rezept gegeben. Ganze Hingabe an Jesus. Und wer bittet, dem soll gegeben werden. Die Frage ist, ob wir, wie wir bitten, denn wenn wir nicht unsere Nachfolge dahinter stellen, sind wir solche, die übel bitten, die empfangen dann nicht, auch wenn sie bitten. Elimelech hat gebeten seinen Gott und sein Gott antwortete ihm nicht. Und warum antwortete er ihm nicht? Weil es in seinem Herzen nicht klar war mit dem lebendigen Gott. Er hatte andere Gedanken drin, Gedanken der Selbsterlösung und Selbsterhaltung, der Selbsterhaltungstrieb war in ihm ungeheuerlich, der ließ eher mit den Feinden ihn eins sein als mit seinem Gott. Das war sein eigener Weg, der Weg des Elimelech. Und sein Weg war ein einziger Verlust. Zwar hat er, die Familie hat zwar leiblich Brot bekommen, aber der Kaufpreis, den er dafür bezahlt hat, war das eigene Leben Elimelech und war das Leben seiner beiden Söhne. Ein sehr hoher Preis. Elimelech, wenn du in Israel geblieben wärst und du hättest dich erinnert, was Gott zu Mose geredet hat einstmal, indem er sprach, wenn ihr umkehret und meinen Namen anrufet, dann werde ich mich erbitten lassen. Elimelech muss sehr schlecht in der Bibel gelesen haben. Wisst ihr, so ist es auch heute noch. Wer nicht fleißig in der Bibel liest, wer Jesus nicht lieb hat, der kommt im Leben nicht zurecht. Der mag vielleicht in seinen eigenen Augen sichtbare Vorteile ansteuern, aber hinterher gibt es eine ganz böse, eine böse Ernüchterung. Elimelech blieb im Feindesland beerdigt. Seines Kinder alle im Feindesland beerdigt. So dass allein noch Elimelech Frau da war. Und seine Schwiegertöchter, die waren von den Moabiten, das Gott verboten hat. Das war die Situation, die dabei rauskommt, wenn wir Dinge tun, bei denen wir nicht das Ja unseres Herrn haben. Wo kam er her? Hier heißt es ganz klar in Vers 1. Aus Bethlehem Juda. Hochinteressant. Bethlehem heißt wörtlich übersetzt Brothaus. Auch interessant. Das wahrhaftige Brot des himmlischen Gottes in Bethlehem, das hatte er nicht. Dafür wollte er sich Brot bei seinen Feinden holen. Wir finden ein solches Verhalten an etlichen Stellen. Wir finden es auch bei Petrus. Als er den Herrn verleugnete, da reichte ihm die Wärme des Herrn nicht mehr. Die liebende Wärme seines Meisters war erkaltet in seinem Herzen. Und dann sehen wir ihm, wie er sich am Feuer der Gottlosen wärmte. In diesem Hof. Das ist es, wenn wir nicht in der richtigen Beziehung zu Gott stehen, dann sorgt der Feind für uns, die Gottlosen. Das Feuer der Gottlosen, das reicht dann gerade noch. So arm sind wir dann geworden. Elimelech wusste in der Bibel nicht Bescheid. Würde er Bescheid gewusst haben, dann hätte er gelesen und gewusst, dass in 1. Mose 12
Vers 10 schon solch eine Sache war. In 1. Mose 12, Vers 10, da war eine Hungersnot bei Abraham. Und jetzt geben wir Acht. Der Abraham war ja ein Glaubensvater, auch für uns. Aber auch Abraham hat böse Fehler gemacht. Und zwar hat er den Fehler gemacht, dass Abraham nicht nach Gott ruft, wegen der Hungersnot und deshalb nach Ägypten zog. Tja, das lesen wir doch. Abraham trug nicht doch, sondern er zog seines Weges nach Ägypten, wegen der Hungersnot. Und dort in Ägypten, da kam der Abraham zu Fall mit seiner Gemahlin. Er verstrickte sich in einer ganzen Kette furchtbarer Lügen. Dieser Abraham hält man nicht für möglich. Das ist, wenn wir den Herrn nicht mehr fragen, wenn wir nicht mehr im Willensbereich Gottes machen, dann kommen solche Dinge zustande. Und dann hat er so gelogen, dass er gesagt hat, die Sarah sei seine Schwester. Daraufhin nimmt er Abimelech, nein, der König, ich weiß nicht, war dieser Abimelech, da nimmt der König von Ägypten, nimmt die Sarah in sein Haus. Ist der Abimelech? Nicht, nein, es war ein Philisterkönig. Ja, ja. Und Gott muss eingreifen. Gott hat im letzten Augenblick eingegriffen. Und Abraham war tief beschämt. Und Abraham zieht aus Ägypten wieder zurück. Wohin zieht er? In das Land, in dem es kein Brot gab. Wisst ihr, was wir daraus lernen wollen? Dass wir nur dann im Willensbereich Gottes liegen, wenn wir weglaufen, dass Gott uns wieder zurückziehen muss. Welch ein Verlust, welch eine Beschämung vor Gott und vor Menschen. Hätte Elimelech die Bibel gelesen, wäre ihm die Geschichte bekannt gewesen. Wie gut ist's, wenn wir einen Hunger nach seinem Wort haben, damit wir in diesem teuren Gotteswort recht Bescheid wissen. Und dann finden wir den Enkel des Abraham, den finden wir wieder in einer Situation. Naja, wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 43, Vers 1, da heißt, da war eine schwere Hungersnot im Lande, 1. Mose 43, 1, und zwar bei Jakob, dem Enkel Abrahams, in der Josefs Geschichte haben wir das dann. Und dann kommen sie zurück, seine Söhne, und sagen, Josef, dein Sohn, lebt. Du sollst nach Ägypten kommen. Das war eine Sache. Denn Jakob wusste um den Ungehorsam seines Großvaters, wie er nach Ägypten gezogen ist. Was macht er denn jetzt? Und im Herzen des Jakob waren die Gedanken, soll ich oder soll ich nicht? Ich will den Willen Gottes tun, ganz klar. Und deshalb redet Gott zu ihm in 1. Mose 46, Vers 2, und Gott sagt, er soll ziehen nach Ägypten
und Gott will mit ihm sein. Da wusste er, das war der Weg, auch wenn es nach Ägypten geht, aber er war mit dem Willen Gottes dabei. Und in Vers 1, da lesen wir, bevor Gott ihm die Antwort gab, da brachte er ihm Schlachtopfer dar. Jakob brachte Opfer dar für den lebendigen Gott, damit der Herr zu ihm reden konnte, damit er nicht fehlginge in dem Ruf nach Ägypten. Und Jakob zog dann in Übereinstimmung, damit der Zweifel, der in seinem Herzen aufbrannte, beseitigt sei. Wir wollen daraus lernen, auch wir sollten den Herrn suchen, wie der Jakob. Wir sollten zuerst den Herrn suchen und nicht erst eigene Wege gehen, um dann zu Gott zu schreien. Das können wir auch, aber das ist der bittere Weg. Der Weg ist bitterer. Wir sollen zuerst zu Gott kommen, wie Jakob, erst Gott nahen durch seine Opfer, um zu erfahren, welche Absichten Gott hat. Der Jakob wäre nicht gegangen. Seine eigenen Wege war er satt zu gehen. Darum brachte er Gott, dass Gott Annehmliche war, und Gott antwortete, ziehe hinab. Gott wird mit dir sein. Und wir freuen uns geradezu, dass Gott so deutlich in seinem Wort redet, auch hinsichtlich der Hungersnot, hinsichtlich der Übersättigung. Ja, ich glaube, dass wir heute Abend alle das gehört haben, was wir in dieser Frage wissen sollen, um vor Gott so zu stehen, dass Gott zu uns reden kann. Er redet zu uns durch sein Wort und durch seinen Geist. Durch seinen Geist redet er wieder durchs Wort, indem er uns an die Stellen heranführt, indem er uns die Bibelstellen klar macht, dass wir sie verstehen können. Der Herr möchte nun wirklich Gnade geben, dass das Gehörte in die Praxis umgesetzt, umgestellt wird, damit der Name Gottes verherrlicht wird. Amen.